Direkt aus Europa, Nummer 429, Seite B.
Bayern 2. Nachrichten.
Es ist 16 Uhr. München. Der Prozess um die Mordserie der rechtsextremen Terrorgruppe NSU. Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe ist zusammen mit 4 mutmaßlichen Helfern des rechtsextremen nationalsozialistischen Untergrunds angeklagt. Sie wird beschuldigt, unter anderem an 10 Morden, 2 Sprengstoffanschlägen und 15 Raubüberfällen als Mittäterin beteiligt gewesen zu sein. Berlin. Im Skandal um manipulierte Abgaswerte müssen bei rund 540.000 Dieselfahrzeugen von VW in Deutschland weitreichende technische Änderungen vorgenommen werden. Das teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Volkswagen werde die betroffenen Kunden informieren, hieß es. Insgesamt sind von der Affäre hierzulande nach dem derzeitigen Kenntnisstand rund 2,4 Millionen Autos betroffen. Beim Großteil der manipulierten Fahrzeuge geht das Kraftfahrtbundesamt davon aus, dass eine Softwareänderung ausreicht. Das Bundesamt hatte Mitte Oktober einen verbindlichen Rückruf von VW-Dieselmodellen angeordnet. Das Wetter in Bayern. Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, vor allem im Süden, Höchstwerte 14 bis 21 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 12 bis 6 Grad.
Bayern 2. 1:1.
Frau Tretner, warum sollte man sich Fragen stellen wie, was soll der letzte Drink für Sie und den Tod sein?
Weil diese Fragen spielerisch uns an das schwierigste Thema, glaube ich, heranführen, was wir haben im Leben, den Tod, unser Ende. Und je spielerischer wir damit umgehen, umso freier können wir vielleicht Antworten für uns finden.
Stefan Parisius im Gespräch mit Andrea Tretner.
Schön, dass Sie da sind. Keine erfundene Frage mit dem letzten Drink, ne?
Nein.
Die ist aus Ihrem Buch.
Ja.
Ist eine von den Fragen. Viele andere drin in dem Buch. Wer nicht fragt, stirbt dumm. Wie das letzte Essen. Haben Sie diese Fragen auch Ihrem Mann Sven gestellt, den Sie 15 Jahre lang begleitet haben durch tödliche Krankheit und Sterben?
Nein, er war ja eigentlich derjenige, der das irgendwie so mitentwickelt hat, in Anführungszeichen. Denn ich tat mich natürlich schon etwas schwer, zeitweise so dieses Thema so präsent zu haben bei uns zu Hause. Wir waren ja jung und wollten leben, wollten nochmal ins Ausland gehen. Und ständig war dieses Thema so präsent. Also im Äußerlichen von meinem Mann und natürlich auch in der Angst von uns beiden. Und ich kann ja auch, also ich bin zwar Therapeutin und sehr verständnisvoll immer mit anderen, aber
in der Situation, sich viel und ständig mit dem Tod auseinanderzusetzen, ist klar. Wie viel Beschäftigung insgesamt ist denn gut fürs Leben?
Ich dachte auch nach dem Tod von meinem Mann, ach jetzt bin ich über alles erhaben, über jede Alltäglichkeit, aber dem ist natürlich nicht so und dem ist auch, das ist auch gut so. Und ich denke schon, dass die Bewusstheit über die eigene Endlichkeit vieles relativiert. Und ich habe auch die letzten 8 Jahre seit dem Tod von Sven auch schwierige Zeiten so für mich durchgestanden. Dann stelle ich mir so die Frage, oder stell mir auch nochmal die Situation vor oder die Situationen vor, die wir durchlebt haben. Und dann relativieren sich meine Dinge im Außen sehr, sehr schnell. So, denke ich, zeigt uns die eigene Endlichkeit schon diesen Weg durch diesen Wirrwarr in unserer Zeit. Also wir müssen alle immer schneller, besser, schöner leben. Und das ist uns noch eine Hilfe, ja.
Könnten Sie sagen, was für Sie der größte Gewinn am Tod Ihres Mannes war?
Eine größere Bewusstheit für mein Leben, ja, das war der größte Gewinn. Meine Mutter hat meinen Vater verlassen, da war ich 2. Und diese ganze Scheidung etc. hat sich über Jahre dann hingezogen, aber ab 2 hatte ich dann keine Mutter mehr, ja. Und mein Vater hat mich alleine aufgezogen.
Und Mutter hat sich auch gar nicht mehr gekümmert, oder?
Nein, das war ja auch vor, na jetzt bin ich 45, das war jetzt eben vor 43 Jahren, aber das ist auch nicht so einfach, dass ein Vater das Sorgerecht bekommt und die Mutter bekam es einfach automatisch zugesprochen, aber sie wollte mich nicht und mein Vater hätte mich auch nie ihr gegeben wahrscheinlich und...
Ganz schön harter Satz, oder? Die Mutter wollte mich nicht?
Nee, sie wollte mich wirklich nicht. Also das, ja. Das kann ich auch so deutlich und klar sagen, denn ich habe, bis ich 15 war, ja jedes Jahr mehrmals geschrieben und habe mein Taschengeld gespart, um ihr Päckchen zu machen zu Weihnachten. Mhm. Und da muss ich heute auch noch zu meinem Vater irgendwie Danke sagen, denn meine Oma und er, die haben mich das auch einfach machen lassen. Die haben mich immer den Kontakt suchen lassen, obwohl sie ja wussten, dass sie mir nicht antworten wird wahrscheinlich. Hat sie auch nicht getan. Als ich dann 18 war, beziehungsweise 19 und studieren anfing, da ging es um eine BAföG-Geschichte, wo sie einen kleinen Anteil hätte zahlen sollen. Und das Studentenwerk schrieb sie damals an und da sagte meine Mutter nur, nö, also die braucht nicht studieren, die soll arbeiten gehen. Und dann dachte ich mir, nee, die kann mich gar nicht lieben.
Wir waren bei ihrem unbefangenen Umgang als Kind mit dem Thema Tod. Aber auch sonst, glaube ich, ist ja generell so, bei Kindern ist das erstmal noch alles ganz normal. Ne?
Ja, ich dachte mir immer so, was haben denn alle so Angst? Ich dachte mir, was haben die denn alle für eine Angst? Das Paradies wartet auf uns. Und habe das eigentlich nie verstanden, warum die Menschen so Angst vor dem eigenen Ende haben.
Sie arbeiten heute, glaube ich, auch ganz viel mit Kindern zu dem Thema, ne?
Teilweise, ja.
Wie funktioniert das?
Ich gebe solche Kurse, so Seminare, die den Titel auch tragen, wer nicht fragt, stirbt dumm. Und dort beantworten wir in einer künstlerischen Ausgestaltung die Fragen, die ich im Buch gestellt habe.
Also diese, welche Farbe trägt der Tod?
Genau.
Wie alt waren Sie, als Sie mit Ihrem Mann zusammengekommen sind?
17.
17?
Ja.
Hey, war das die erste große Liebe?
Ja.
So groß, dass Sie 21 Jahre dann direkt zusammen waren. 22 waren Sie, wenn ich das richtig gerechnet habe, als die Diagnose kam, als der Leidensweg anfing.
Die ersten Diagnosen, denn diese Tumorerkrankung hatte etliche Vorerkrankungen und da kamen die ersten Diagnosen her.
Es war also ein Hirntumor.
Ja.
War da schon klar, dass Heilung unmöglich war?
Nein, gar nicht. Also das ist eigentlich eine gutartige Geschwulst, die ganz, ganz viele überleben, gut mit ihr leben, vielleicht mal Hormone substituieren müssen, also ersetzen müssen. Aber ich kenne heute noch ein paar, die mit Sven zusammen damals ihre Krankheitskarriere anfingen, die heute wunderbar noch leben. Hm. Er hatte eben das Pech, eine besondere Form der Zellart zu haben. Das war sein Pech.
Das heißt, also als die Diagnosen kamen, war das zwar schlimm natürlich, aber für Sie eine normale Erkrankung,
genau.
Wo man dann auch wieder normal gesund wird.
Genau, so haben wir gedacht.
Mhm.
Und so waren auch erstmal die Prognosen und es lief dann aber bei der ersten OP etwas nicht so ganz in Ordnung, was man uns auch nicht sagte. Erst ein Jahr später uns darüber informierte, dass man diese OP abbrechen musste, weil es zu Blutungen kam und der Tumor wurde gar nicht aus dem Kopf entfernt, sondern wurde drin gelassen. Das wussten wir aber nicht.
15 Jahre waren es dann noch zusammen. In denen dann das Thema Tod immer näher gekommen ist.
Also das muss man sich mal vorstellen, man hat so einen Tumor im Kopf und also was das mit einem macht, ist so ein Fremdkörper, der mein Leben von innen anders bestimmt, als ich es eigentlich will. Also ich denke, da stellen sich ganz, ganz große Fragen für einen persönlich, die man auch mit sich ganz allein ausmachen muss.
Über die vielen Jahre, über die Sie auch ein bisschen eben erzählen, in Wer nicht fragt, stirbt dumm, hat es ja auch ganz verschiedene Seiten gegeben. Also einerseits hat er ihnen vorgeschlagen, dass er in eine andere Wohnung zieht. Auf der anderen Seite haben sie dann kurz zu seinem Tod noch geheiratet. Wie passt das zusammen?
Sven merkte dann irgendwann mal, dass mir das zu viel wird. Diese ständige Konfrontation und diese OPs, die waren ja auch nicht einfach. Sven kam immer zurück und konnte nicht mehr gehen, war inkontinent, saß im Rollstuhl, konnte nicht arbeiten, konnte teilweise auch nicht selbstständig essen. Also wir fingen jedes Mal von vorne an. Und irgendwann ging mir ein bisschen die Luft aus und er merkte das und er sagte, Mensch Andrea, du, ich will jetzt irgendwie nicht, dass du wegen mir so über deine Grenzen gehen musst. Also jetzt glaube ich, ist besser, vielleicht nehme ich eine Wohnung und du bleibst im Haus und wir schaffen das eben so ein bisschen auf Distanz zusammen. Das war irgendwie, ja, das war irgendwie wie so eine Liebeserklärung und ich dachte mir, nee. Für den schaffe ich das natürlich, klar, machen wir das. Und ja, mit dem Heiraten, da habe ich ihn 21 Jahre lang immer hingehalten, weil ich fand es immer spießig zu heiraten und ich wollte nicht so mich so einreihen in die Freundeslinie, die so Reihenhaus, Kombi, Hund, heiraten, Kinder und so. Und habe ihm ein paar Mal gesagt, nö, dich heirate ich nicht. Mhm. Und so war das ein Spiel 21 Jahre lang. Und dann sagte Andrea, nee, jetzt glaube ich, ist Zeit. Jetzt glaube ich, müssen wir das tun. Also 6 Wochen waren wir dann eben verheiratet.
Da ging es dann schon aufs Ende zu. War es dann da auch schon klar?
Ja, das war klar. Unsere Ratio wusste das auch. Und trotzdem, wirklich bis am letzten Tag, findet man irgendwo einen Strohhalm der Hoffnung und findet man irgendwie ein Zeichen, ach, er lächelt heute so frisch, Mensch, er könnte es ja doch noch schaffen, obwohl wir alle wussten, es geht nicht mehr, obwohl auch der körperliche Verfall einfach deutlich zu sehen war.
Man fragt sich ja, gerade eben, wenn man einen Angehörigen hat, dem es so schlecht geht, ja, wie viel Ablenkung ist da überhaupt richtig oder wie schafft man es überhaupt, da zwischendurch auch mal loslassen zu können?
Also in dem letzten Jahr war jetzt so die Ablenkung nicht mehr wirklich möglich. Also ich musste ja, er war ja im Pflegefall, also er musste gewickelt werden etc., gefüttert, gewaschen. Die Ablenkung, ich wusste immer, dass ich nochmal so auf die Bühne darf. Also dass es für mich jetzt einfach eine zeitliche Begrenzung ist, dass ich da einfach nicht so wichtig jetzt bin. Jetzt muss man sich einfach mal zurücknehmen, Punkt. Mhm. Und meine Zeit kommt noch, das wusste ich immer. Und jetzt ist sie da und jetzt lebe ich die Dinge, die ich leben wollte.
Und wie war es dann?
Das Sterben? Mhm. Also es war ein schöner Tag, es war ein Spätsommertag. Mein Vater hat unten die Äpfel geerntet und ich saß bei Sven. Den letzten Tag verstummte er etwas.
Also er war... Aber bei vollem Bewusstsein.
Er war bei vollem Bewusstsein. Ja. Wir haben erst einen Tag, den letzten Tag haben wir ihn auf Morphium umgestellt, weil er diesen Medikamentenbrei nicht mehr schlucken konnte. Und ich hatte ihn im Arm. Denn ich habe meine Hospizschwester natürlich wochenlang genervt und habe immer gesagt, Andrea, wann sehe ich denn das Sterben? Wie fängt denn das an? Werden dann die Fingernägel blau? Ich will ja da sein, so. Und hatte immer Angst, dass ich den Moment verpasse. Und sie hat mich da auch wieder beruhigt und hat gesagt, nee, du, der Sven, ich glaube, das ist so ein Typ, der will, dass du da bist. Der wartet, bis du da bist. Und so war es dann auch. Das Erkennungszeichen, was sie mir gegeben hat, wann es denn dann innerhalb einer Stunde soweit ist, ist diese Träne, die kommt. Und um 5 Uhr kam diese Träne und ich war wie so ein kleines Kind im Endeffekt, weil es alles so auch irgendwo, also es war dramatisch und es war aber auch spannend und ich wollte auch alles richtig machen und ich wollte ja da sein für ihn, es war alles so komprimiert. Und dann kam diese Träne und ich hielt ihn im Arm und auch während des letzten Atemzugs hielt ich ihn im Arm und das war für mich was ganz Bewegendes. Das war, also das hat mich völlig erfasst irgendwie. Also das zu sehen, auch diese Bewegungen und dieses Ausatmen von einem Leben. Und dann habe ich das Fenster aufgemacht und wie meine Oma mir das immer gesagt hat, man muss das Fenster aufmachen, damit die Seele raus kann, habe ich das gemacht und ich habe gesagt, pass auf Sven, jetzt lasse ich dich alleine. Und geh du, geh jetzt. Und dann ist er gegangen.
Ihr jetziger Mann, wie lange Mussten Sie trauern, bis Sie sich wieder neu verlieben konnten?
Ein Jahr oder eineinhalb Jahre, ja.
Schafft man das ohne Schuldgefühle?
Ja klar, natürlich. Sven hat auch gesagt, ach du darfst doch nicht lange alleine bleiben. Und ich schick dir schon so ein, wie ich's war. Wirst du schon sehen. Und so ist es jetzt auch. Ja, jetzt habe ich wieder ein...
Wenn Sie mehr von Andrea Tretner hören wollen, könnten Sie zum Beispiel am Freitag nach Vaterstetten in eine Lesung gehen. Oder Sie können sich die Sendung nochmal anhören um 22 Uhr in der Wiederholung. Oder überhaupt 24 Stunden am Tag als Podcast unter bayern2.de.
Es ist 17 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Doping in der Leichtathletik. WADA empfiehlt Ausschluss Russlands.
10.05 Uhr.
SWR 2 Tandem.
Sterben die Eltern, erben meist die Kinder. Das führt jedoch nicht selten zu Konflikten, schlimmstenfalls zu Kontaktabbruch. Denn beim Erben geht es nicht nur um Sachwerte und Geld, sondern auch um Gefühle. Darum geht es in der folgenden Sendung von Burgel Langer. Erbstreit von Neid, Eifersucht und ungelösten Familienkonflikten.
Erben ist etwas Tolles, denkt man. Da geht ein Haus, ein Grundstück oder Geldvermögen von einem, der gestorben ist, auf einen jüngeren Menschen über. Doch es gibt auch eine hässliche Kehrseite. Die Übergabe von Vermögen an eine jüngere Generation geht häufig mit Erbstreitigkeiten einher. Jeder vierte Erbfall in Deutschland endet laut einer Mnet-Umfrage im Streit. Die Kämpfe zwischen den engsten Familienmitgliedern können selbstzerstörerisch sein, wenn Geschwister nicht mehr miteinander sprechen, weil einer glaubt, dass er beim Erben benachteiligt wurde. Doch gesprochen wird darüber nur selten. Beim Erben kommen alte Konflikte und Rivalitäten zwischen Geschwistern wieder an die Oberfläche. Konflikte, die zu Lebzeiten der Eltern verleugnet oder verharmlost wurden, sagte die Kölner Psychoanalytikerin Ingrid Prassel.
Letztendlich geht es ja eigentlich immer um die Frage, wurde ich genug geliebt? Ne? Und das Erbe setzt ja sozusagen fest, über das Materielle wird der Wert oder die Qualität der Liebe sozusagen manifest. Und durch den Tod ist das endgültig. Der Tod setzt sozusagen damit einen Punkt.
Der Erbstreit kann also als Versuch gedeutet werden, einen materiellen Ausgleich für subjektiv erlittenes Unrecht zu erzwingen. Geld statt Liebe, Erbe für erlittenes Leid. Letzten Endes will man Gerechtigkeit. Erbstreitigkeiten zwischen Geschwistern laufen wesentlich brutaler ab als zwischen entfernteren Angehörigen. Wenn man sich vom eigenen Vater oder der eigenen Mutter betrogen fühlt, weil man weniger geliebt wurde, als man glaubte und deshalb weniger geerbt hat, sind die seelischen Verletzungen viel größer als bei entfernteren Verwandten.
Auch bei Sonja Hartmann hat das Erbe, das die Mutter den beiden Töchtern hinterlassen hat, die schwesterlichen Beziehungen vergiftet. Sonja weiß, dass die Rivalitäten viele Jahre vor dem Tod der Mutter begonnen haben. Die Schwester, die Erstgeborene, war ein Vaterkind. Sonja, die Zweitgeborene, fühlte sich eher zur Mutter hingezogen. Ihre Schwester habe sich früher schon von der Mutter benachteiligt gefühlt, erinnert sich Sonja.
Meine Schwester hat einmal eine Berechnung zusammen wohl mit meiner Mutter gemacht. Das ist dann auch nach dem Tod rausgekommen, wo meine Schwester den Zeitraum berechnet hat, wie viel ich mehr gekostet habe durch mein Studium, was ich gemacht habe, und durch meine beruflichen Ausbildungen, die ich gemacht habe, als sie jetzt.
Jeder kann sein Vermögen vererben, an wen er will. Das bezeichnen Juristen als die Testierfreiheit. Durch ein Testament, den letzten Willen des Erblassers, können Angehörige aus der Erbfolge ausgeschlossen werden. Sie bekommen dann nur noch den gesetzlichen Pflichtteil. Nur 43% aller Erblasser setzen ein Testament auf. Mit dem Tod will man sich zu Lebzeiten nur ungern beschäftigen. Liegt kein Testament vor, gilt die gesetzliche Erbfolge. Sie orientiert sich an der verwandtschaftlichen Nähe zum Erblasser. In erster Linie erben die Kinder und die Ehepartner des Erblassers. Wenn diese nicht mehr leben, geht das Erbe auf die Enkelkinder oder Urenkel über. Die Mutter von Sonja Hartmann hat kein Testament hinterlassen. So steht nach der gesetzlichen Erbfolge beiden Töchtern von allem die Hälfte zu. Der Berliner Rechtsanwalt und Notar Christoph Paul ist Spezialist in Sachen Familienrecht und hat oft mit strittigen Erbfällen zu tun. Paul weiß aus seiner langjährigen Praxis, dass die gesetzliche Regelung nicht immer als gerecht empfunden wird.
Unser Erbrecht ist sogenannte Gesamtrechtsnachfolge. Das heißt also, wenn ein Erblasser zum Beispiel, ich sag mal, ein Haus hatte und ein Wertpapierdepot und eine Büchersammlung und außerdem noch ein altes Auto, dann ist das alles zusammen der Nachlass. Und dieser Nachlass wird einfach geteilt, der wird von einem Wert her ermittelt und dieser Wert wird dann letztendlich zwischen den Erben geteilt. Und die Erben müssen das irgendwie hinkriegen. Wenn es aber so ist, dass zum Beispiel einer sagt, ich möchte unbedingt die Bücher haben, an denen habe ich so gehangen. Das ist etwas, was im gerichtlichen Verfahren keinen Raum finden kann.
Die Psychoanalytikerin Ingrid Prassel ergänzt:
Das eine ist die Realität und das andere ist das Emotionale oder das Gefühlte. Und das Gefühlte ist manchmal ganz anders als das, was dann schwarz auf weiß da steht. Und das Gefühl bleibt dann trotzdem. Oder vielleicht war da auch eine Idee, doch eine Bevorzugung zu erfahren. Wenn das nicht passiert, ist das eine Gewissheit oder wiederum eine Bestätigung dafür, es ist nicht gleich verteilt. Mir stünde jetzt eigentlich mehr zu, im Sinne auch vielleicht eines Ausgleichs, eines mehr an Materiellem als Ausgleich für vorherige Benachteiligung an Zuwendung.
Wie heftig um ein Erbe gestritten wird, hängt nicht unbedingt von der Höhe des Streitwerts ab. Auch um kleinere Summen und Gegenstände, die lediglich einen symbolischen Wert haben, wird mitunter erbittert gekämpft. Das Erbe, besonders wenn Dinge vererbt werden, stellt eine Verbindung zwischen verstorbenen und lebenden Familienmitgliedern her.
Martina Wagner ist Anfang 60 und stammt aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie. Die Großeltern mütterlicherseits hatten mehrere Fabriken, Grundstücke und eine Villa, die die drei Töchter, darunter Martina Wagners Mutter, später erben sollten. Als Martina 12 Jahre alt war, starb ihre Mutter. Die beiden Schwestern der verstorbenen Mutter, Martina Wagners Tanten also, betrachteten die Nichten und ihren Vater, der nur in die Unternehmerdynastie hineingeheiratet hatte, nicht als Teil der Familie. Das Erbe wollten sie nur ungern mit ihnen teilen. Solange die Erblasser noch lebten, waren Martina und ihre Schwester geschützt. Eskaliert ist der Streit, als wenige Jahre nach dem Großvater auch die Großmutter starb und das Haus der Großeltern verkauft werden sollte. Am Ende wurde das Haus zwangsversteigert und Martina und ihre Schwester haben ihren Teil bekommen.
Ein riesengroßes, schönes Haus am Hang mit großem Grundstück. Ein Schwager wollte das haben, natürlich zu einem ganz guten Preis unter der Familie. Und ich war inzwischen selber schon verheiratet, war auch gerade schwanger. Und gut, wir wollten auch bauen, also wir haben gesagt, lass uns das mal verkaufen und durch drei teilen. Ja, und dann nochmal durch zwei für meine Schwester und mich. Und dann gab es da riesen Ärger, wir wären unfair und sowas macht man nicht in der Familie und so weiter. Und wir haben es aber erwirkt dann, dass es verkauft worden ist. Und natürlich schon kaum noch mit Reden und Sprechen.
Die meisten Erbauseinandersetzungen werden immer noch vor Gericht ausgetragen. Gerichtsverfahren aber sind nicht nur teuer und langwierig, sie verhelfen den Betroffenen nicht unbedingt zu ihrem Recht. Mehr Spielraum bietet da eine Mediation. Diese außergerichtliche Form der Konfliktbearbeitung wird immer häufiger auch bei Erbauseinandersetzungen in Anspruch genommen. Ihr Ziel ist es, in einem Konflikt eine für alle Betroffenen vorteilhafte Lösung zu finden. Speziell ausgebildete Vermittler, die Mediatoren, unterstützen die zerstrittenen Parteien bei der Entwicklung einer solchen Regelung. Rechtsanwalt Christoph Paul ist seit über 14 Jahren auch als Familienmediator tätig. Seit einigen Jahren bildet er sogenannte Erbmediatoren aus, ein noch recht neues Berufsfeld.
Ich lasse in der Mediation immer so ein bisschen den Erblasser aufleben. Was würde der sagen, wenn der jetzt hier bei uns säße?
In der Erbmediation geht es oft um Anrechnungs- und Ausgleichsforderungen. Soll die Tochter, die jahrelang die alten Eltern gepflegt hat, nicht einen Ausgleich dafür bekommen? Kann der Sohn, dessen Studium länger und teuer war, zugunsten der Schwester auf einen Teil verzichten? Auch Erbmediationen laufen nicht unbedingt harmonisch ab. Um die Lösung, die am Ende gefunden wird, haben alle Betroffenen monatelang mühsam gerungen. Doch sie können sich am Ende noch in die Augen schauen und haben den Kontakt zur Familie nicht abgebrochen. Und das, sagt Christoph Paul, ist etwas sehr Wertvolles.
Ich glaube, dass an dem Erbe ganz viel hängt, auch über Generationen hinweg. Und wenn man weiß, wie wichtig es ist, dass wir alle, wenn man eine Familie hat, dass man verbunden bleibt miteinander, dass wir das ja auch tradieren an unsere Kinder und letztendlich damit die Kinder, die dann möglicherweise Vettern und Cousinen sind, dass die möglicherweise den Erbstreit ihrer Eltern oder Großeltern weiter in sich tragen, dann kann es schon wichtig sein, im Rahmen einer Klärung des Nachlasses zu einer Versöhnung innerhalb der Familie zu kommen.
Dies hält auch die Psychoanalytikerin Ingrid Prassel für immens wichtig.
Wenn jemand schlecht erbt, dann bleibt er auf diesem schlechten Erbe ganz anders sitzen, als würde er gut erben. Das hinterlässt ja Spuren. Und oft ist es leider so, wenn das nicht reflektiert wird, wird dieser Schmerz, der damit verbunden wird, unreflektiert an die nächste Generation weitergegeben. Ja, also es kann zum Beispiel sein, dass also eine Tochter schlechter geerbt hat als der Sohn, was, glaube ich, gar nicht so unüblich ist, immer noch. Und diesen Schmerz hat sie aber eine lange Zeit verdrängt oder der ist nicht so bewusst geworden und dann hat sie selber Kinder und sie macht dasselbe damit ihrer Tochter auch. So setze ich das fort.
Martina Wagner hat seit dem Erbstreit keinen Kontakt mehr zu den leiblichen Verwandten ihrer Mutter. Seit über 30 Jahren. War es das wert, fragt sie sich oft. Die Familie war doch reich genug.
Praktisch habe ich seit dieser Zeit mit dieser Verwandtschaft, mit der ich sehr viel unternommen habe, Familienfeste, Weihnachten und ein schönes Verhältnis mit den Cousinen und Cousins, es war eine große Familie, habe ich seit der Zeit, und das ist jetzt über 30 Jahre her, nichts mehr zu tun. Und das ist schade.
Einmal hat eine der beiden Schwestern ihrer Mutter, die frühere Lieblingstante, versucht, den Kontakt wieder aufzunehmen. Hat angerufen und gesagt, man müsse doch vergessen können. Doch Martina Wagner ging auf das Angebot nicht ein.
Es ist vorbei. Es ist einfach zu spät. Wenn Jahre vorher eine Kontaktaufnahme gewesen wäre von der Familie oder gleich hinterher nach dem ganzen Streitfall, dann wäre da auch noch irgendwas da gewesen, wo man wieder anbändeln hätte können. Aber jetzt ist es zu spät.
Erbstreitigkeiten beschäftigen Familien über Generationen. Und sie können krank machen. Deshalb, sagt Ingrid Prassel, ist eine Versöhnung wichtig.
Das Gift, was über ein schlechtes Erbe in die Beziehung hineingetragen wird oder nochmal manifest wird, vergiftet die Beziehung und vergiftet letztendlich auch das eigene Leben. Und manche können auch darüber krank werden. Und das Gift herauszunehmen, ja im Sinne einer Versöhnung oder einer inneren Auseinandersetzung mit der Historie, mit der eigenen oder mit den Beziehungen, wäre ein Garant letztendlich für mehr Freiheit und Autonomie. Und letztendlich für mehr Zufriedenheit.
Erbstreit von Neid, Eifersucht und ungelösten Familienkonflikten. Von Burgl Langer. Eine Produktion aus dem Jahr 2010.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, nun erst bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 428. Wenn Herr A. zu Herrn B. kommt, um etwas mit ihm zu besprechen, bietet der ihm oft etwas zu trinken an. In Japan ist das meist eine Tasse Tee, in Deutschland und in Frankreich manchmal ein Glas Wein, meist aber eine Tasse Kaffee. Auf diese Weise dankt Herr B. Herrn A. dafür, dass er zu dieser Besprechung zu ihm gekommen ist. In einem Restaurant kommt der Kellner zum Gast, um ihn zu bedienen. Aber wenn der Gast dem Kellner zeigen will, dass er ihm dafür dankbar ist, kann er ihm da nichts zu trinken anbieten und als Ersatz dafür gibt er ihm etwas Geld. Das bezeichnet man in Deutschland und in Frankreich als Trinkgeld. Aber wie viel Trinkgeld man geben sollte, ist schwer zu sagen. Deshalb steht schon seit ein paar Jahrzehnten in Deutschland und in Frankreich ebenso wie die Mehrwertsteuer auch das Geld für die Bedienung schon auf der Rechnung. In Deutschland meist 10%. Trotzdem geben aber die meisten Gäste dem Kellner auch noch Trinkgeld. Vielen ist das jedoch unangenehm, weil sie als Gast das Gefühl haben, einem Kellner, dem sie Trinkgeld geben, nicht auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Ein Hund blickt zu seinem Herrchen oder Frauchen auf und auf ein Tier sieht man als Mensch herab, aber auf andere Menschen möchte man nicht herabsehen und man möchte auch nicht, dass sie zu einem aufblicken. Damit sich der Kellner für das Trinkgeld nicht zu bedanken braucht, lässt man es in Italien und oft auch in Frankreich, wenn man geht, einfach auf dem Tisch liegen und der Kellner weiß, dass der Gast das nicht vergessen hat, sondern dass das für ihn ist. Beim Friseur steht in Deutschland meist ein Kästchen, in das man Trinkgeld tun kann, aber manche Frau steckt der Friseurin lieber Trinkgeld in die Tasche ihres Kittels, um dieser Friseurin zu zeigen, dass sie ihr dankbar ist, während sich das Geld aus dem Trinkgeldkästchen alle, die da beschäftigt sind, teilen. Auch in vielen Restaurants ist es so, dass der Kellner das Trinkgeld nicht für sich behält. In einem Berliner Restaurant, in dem man von 11 bis 15 Uhr zu Mittag essen kann, hat eine Kellnerin gesagt, dass sie das Trinkgeld zusammenlegen und sich teilen. Das teilen sich da aber wahrscheinlich nicht nur die Kellner, sondern Kellner und Köche. Denn wem das Essen gut geschmeckt hat, gibt mehr Trinkgeld und dafür, dass es den Gästen schmeckt, können die Kellner nichts tun. Das hängt von den Köchen ab. Wo die Gäste sich besonders wohlfühlen, geben sie mehr Trinkgeld. Manche Tische sind bei den Gästen besonders beliebt, zum Beispiel an einem Fenster mit Blick in den Garten oder auf die Leute, die auf der Straße an dem Restaurant vorbeikommen. Wo die Kellner die Gäste gemeinsam bedienen, hat das für sie keine Bedeutung, aber in vielen Restaurants hat jeder Kellner sein Revier. Er weiß, für welche Tische er zuständig ist, aber als Gast erkennt man das oft nicht. Wenn man dann bei einem Kellner, der gerade vorbeikommt, etwas bestellen will, sagt der Kollege, kommt gleich und ruft den Kellner, zu dessen Revier der Tisch gehört. Einem unfreundlichen Gast antwortet ein unhöflicher Kellner auch mal, das ist nicht mein Revier. Statt sich zu streiten, wer für die beliebtesten Tische zuständig wird, legen die Kellner das Trinkgeld lieber zusammen und teilen es unter sich auf. Als Trinkgeld gibt man dem Kellner oft das Wechselgeld, das er einem herausgibt, aber wenn man zum Beispiel 19,70 Euro bezahlen muss und auf einen 20-Euro-Schein 30 Cent herausbekommt, wäre es sehr unhöflich, diese 30 Cent als Trinkgeld zu geben. Dann legt man noch 50 Cent dazu oder nimmt die 30 Cent und gibt 1 oder 2 Euro. Wie viel Trinkgeld ein Gast wohl geben wird, ist auch für eine gelernte Kellnerin schwer einzuschätzen. Mancher, von dem sie gar nicht erwartet hat, dass sie von ihm Trinkgeld bekommt, gibt sogar 10%. Und ein anderer, bei dem sie den Eindruck hatte, sie hätten sich besonders gut verstanden, lässt sich das Wechselgeld ganz genau herausgeben, auch wenn es nur 20 Cent sind. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 428. Danke.